Erlauben Sie mir noch ein kurzes Gebet. Lieber himmlischer Vater, um deines Sohnes Jesu Christi willen bitten wir, dass du uns jetzt die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen.
Amen.
Ja, unser Thema heute Morgen lautet ja, Entrückung sicher. Also einmal, ist die Entrückung überhaupt sicher? Da sind sich nämlich viele gar nicht mehr so sicher. Es ist ein Thema, das hört man, wenn man durch die Lande reist, dass er vernachlässigt wird und so ein bisschen unter den Schemel gestellt wird oder unter den Tisch. Und die andere Frage ist dann, was bietet eigentlich die Entrückung an Sicherheiten für mein Leben, also für mich ganz persönlich? Zu dem ersten Punkt oder zu dieser ersten Frage, ist die Entrückung überhaupt sicher? Können wir uns darauf verlassen? Die Sicherheit der Entrückung liegt in einer göttlichen Zusage. Ich möchte nur zwei Bibelverse lesen. Der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 15, wir haben es eigentlich ja auch schon gehört. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Und die andere Stelle aus dem 1. Korintherbrief 15, 51. Siehe, wir sagen euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das ist ja großartig eigentlich, denn das Thema der Entrückung ist eine Sonderoffenbarung Gottes, die es vorher nie gab. Es gab schon Entrückungen, das weiß man. Aber dass die Gemeinde Jesu kollektiv entrückt wird, beziehungsweise die Toten in Christus auferstehen werden und die noch Lebenden dann verwandelt werden und mit ihnen dem Herrn entgegengerückt werden, das war nicht bekannt. Vielleicht darf ich sagen, ein sensationelles Geheimnis gewesen, das Gott offenbart hat. Und wem hat er das offenbart? Dem Apostel der Nationen des Leibes Christi, nämlich dem Apostel Paulus und seinen Mitarbeitern. Und er betont das ganz vehement. Leute, das ist nicht etwas, das wir uns selber ausgedacht haben. Das ist kein Fiction, wie man sagt, oder irgendwie ein Fantasiegebilde oder vielleicht ein Märchen, so irgendwie was Schönes, Seelisches. Nein, das hat mir der Herr selbst offenbart für die Gemeinde. Ihr sollt das wissen, dass eines Tages der Herr wiederkommt, um seine Gemeinde, ich wiederhole mich, kollektiv in den Himmel zu holen. Und die Thematik der Entrückung lesen wir dann auch eigentlich nur bei dem Apostel Paulus. Die anderen Apostel sprechen auch über die Wiederkunft Jesu, aber die meinen immer die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit. Da geht es immer um die sichtbare Wiederkunft, ja, um den Tag des Herrn. Paulus aber hat für die Gemeinde Jesu das offenbart bekommen, dass diese am Tag Jesu Christi in den Himmel geholt wird. Und darum reden die anderen auch oft vom Tag des Herrn. Das ist die Apokalypse, das ist die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit und dann das anschließende Aufrichten des messianischen Reiches oder des tausendjährigen Reiches, wie wir so sagen. Paulus sagt oft, am Tag Jesu Christi, nicht am Tag des Herrn, am Tag Jesu Christi. Und das ist das Kommen Jesu nur für seine Gemeinde, für seine Bluterkauften. Und diese Botschaft übrigens ist ja, das finde ich so ermutigend, es ist keine Botschaft, wie viele manchmal meinen, eine Botschaft, die Angst schüren sollte. Überhaupt nicht. Also wenn wir das Geheimnis lesen, die Verse da aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 oder auch hier 1. Thessalonicher Kapitel 4, dann sehen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. In diesem Kapitel zum Beispiel in Vers 13 wird uns gesagt, dass diese Botschaft Sicherheit bieten soll. Paulus hat geschrieben, ihr sollt nicht unwissend sein. Gott möchte, dass ihr das wisst, damit ihr nicht betrübt seid. Also genau das Gegenteil. Ihr sollt eben nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Klar, wer nicht an Jesus glaubt, der hat diese Hoffnung nicht. Aber alle, die sie hier sitzen und an Jesus glauben, sie dürfen darin getrost sein, froh und glücklich sein, dass der Herr eines Tages kommt und sie in den Himmel holt. Laut Vers 14 wird dadurch sogar der Glaube gestärkt. Paulus schreibt, ja, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden, Frage, glauben Sie das? Ja, das ist doch herrlich. Und da soll der Glaube nochmal so richtig auf die Beine geholfen werden, ja? Wenn ihr glaubt, damit wird der Glaube bestätigt, gestärkt. Das dürft ihr wissen. Und dann diese hoffnungsvolle Botschaft, dass in Vers 17 steht das dann geschrieben, dass wenn der Herr dann kommt und wir ihm entgegengeholt werden, also die Toten in Christus auferstehen, die noch Lebenden verwandelt und entgegengerückt, dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Stellen Sie sich das mal vor. Das haben wir ja gestern so schön gehört durch Elia. Eine Reise ohne Rückkehr, ja? Eine ewige Reise. Dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Nicht mehr sterben. Immer da sein, wo der Herr ist. Alle Zeit bei dem Herrn. Was für eine Tragkraft. Und schlussendlich, damit schließt er dann dieses Kapitel ab. Er sagt, so ermuntert euch nun mit diesen Worten. Ich glaube, der Luther schrieb, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Das wollen wir tun heute Morgen. Wir wollen uns ermuntern, wir wollen uns trösten, wir wollen den Glauben stärken. Wir wollen die Hoffnung wecken, uns vor Augen stellen für das, was Gott uns versprochen hat. Es ist ganz sicher, das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, von ihm gegeben. Nun, wir gehen das mal weiter, denn die Frage ist jetzt, was bietet denn die Entrückung an Sicherheiten für mich? Dass sie sicher ist, okay, was bietet sie an Sicherheiten für mich? Ich muss Ihnen sagen, ich gab gestern einen Moment, da war ich ein bisschen geschockt. Da war ich im Büro von Elia Maurice. Und dann erzählte er mir, sagte mir, Norbert, du weißt du was, ich bin da aus Kanada gekommen, war fix und foxy und so weiter und so fort. Bin dann aber nach Hause und gleich früh ins Bett. Aber ich habe mich so befasst, dermaßen befasst mit meiner Botschaft, die er eben gestern gehalten hat. Also das war unwahrscheinlich. Und dann bin dann aber auch eingeschlafen und dann habe ich plötzlich geträumt. Ich habe ein helles Licht gesehen und irgendwie, wie wir alle bei dem Herrn waren. Und so viele Freunde aus Ägypten waren da und sogar mit Schlitzaugen, welche aus Japan und überall her und Mitarbeiter und so weiter. Und da wollte ich dich was fragen und dich habe ich nicht gefunden. Puh. Mein lieber Mando. Aber dann hat er gesagt, nein. Kurz bevor ich aufgewacht bin, habe ich dich auch noch gefunden. Oh, war ich froh. Na gut, ich habe mir gedacht, das braucht mich eigentlich nicht zu beunruhigen. Nicht die Gefühle. Was sagt das Wort? Wo kriege ich die Sicherheit? Im Wort. Ich bin durch Gnade ein Kind Gottes. Ja, durch Gnade. Verdient habe ich es nicht. Und da haben wir so eine Sicherheit, zum Beispiel die Sicherheit durch die Gabe des Heiligen Geistes. Epheser 1, 13 bis 14, in dem auch ihr, das ist eine schöne Reihenfolge, eine ganz schöne Gliederung, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, also auch da wieder, das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, das Wort der Wahrheit, also wenn es eine Wahrheit gibt in dieser Welt, dann ist es nur das Wort Gottes. Das Evangelium eures Heils ist diese Wahrheit, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. der das Unterpfand unseres Erbes ist, also eine Garantie zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt schon die Garantie, das Erbe anzutreten, das für uns in der Herrlichkeit bereitet ist. Diese Garantie, diese Sicherheit hat Gott dir jetzt schon gegeben, wenn du gehört hast, das Evangelium der Wahrheit, das Evangelium Jesu Christi des Heils. Aber wenn du, nachdem du es gehört hast, im Glauben darauf eingegangen bist, nachdem ihr geglaubt habt, das, was ihr zuvor hörtet, da seid ihr versiegelt worden und ihr habt das Unterpfand des Geistes gegeben. Also besser kann Gott es doch nur wirklich nicht machen. Er gibt uns mit einem Satz zwei Sicherheiten. Zwei Sicherheiten. Die erste Sicherheit ist die Versiegelung. Was ist eigentlich eine Versiegelung? Versiegelung bedeutet, dass zum Beispiel eine Ware unter Schutz gehalten wird, bis sie beim Empfänger ist. Das ist eine Versiegelung. Der Jonathan Malge und ich und andere Mitarbeiter, wir waren jetzt kürzlich mal unterwegs, wir hatten auch zum Thema Entrückung eine Reise durch Deutschland und da machte Jonathan mich aufmerksam und sagte, vor uns so ein 40-Tonner LKW, und dann sagte, guck mal, Norbert, der ist hinten versiegelt, der hat so eine Plakette dran. Das bedeutet, dass wenn ein LKW auf der Transitreise ist, sagen wir mal von Norddeutschland durch die Schweiz nach Italien, ja, dann darf dieser, der ist beamtlich, ist der versiegelt und diese Ladung ist gesichert und garantiert und kein Mensch, kein Zöllner, kein Polizist wird diese Versiegelung brechen und aufmachen, bis der LKW am Zielort ist und von der berechtigten Person geöffnet werden kann. Mit der Versiegelung garantiert Gott uns eine gute Reise durch das Transitland dieser Erde, bis wir bei ihm sind. Und niemand darf das brechen oder antasten. 2. Thessalonicher 3,3, der Herr aber ist treu, der euch befestigt und vor dem Bösen bewahrt. Er kann uns rütteln und er kann uns schütteln und er kann uns arg zusetzen. Aber nichts wird uns aus der Hand Gottes reißen. Ist unmöglich. Ist unmöglich. Wer an Jesus glaubt, der bekommt das Siegel des Heiligen Geistes, das ist in der sichtbaren Welt unsichtbar. Aber in der unsichtbaren Welt ist es sichtbar. Da weiß Gott ganz genau, wer ihm gehört, wer sich im Glauben für Jesus Christus entschieden hat, wer wiedergeboren ist. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 19. Hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Ja, und dann geht es weiter. Wer den Namen des Herrn nennt, trete ab von der Ungerechtigkeit. Aber der Herr hat das Siegel gegeben. Mit anderen Worten könnte ich vielleicht sagen, der Glaubende trägt Gottes Bild durch die Innewohnung des Heiligen Geistes in sich. Das ist das Siegel. Und das garantiert dir eine gute Reise. Haben wir ja gestern auch gehört, gestern Abend. Durch diese Welt. Die zweite Zusicherung in diesem Vers ist das Unterpfand. Das ist so ein Wort, ja, was ist ein Unterpfand? Das ist eine Garantie, eine schriftliche Bestätigung im Voraus oder eine Kostprobe oder sagen wir mal ein Vorgeschmack für etwas, was dir jetzt schon garantiert wird, aber du später erhältst, ja? Das Unterpfand des Erbes, haben wir gelesen, das in der Herrlichkeit auf uns wartet, diese Garantie hat Gott dir jetzt schon gegeben, diese Vorauszahlung im Heiligen Geist. Ich habe eine ganz liebe Frau, eine nette Frau, und die, ich habe es hier und da schon mal gesagt, die hat ein Hobby. Das ist ein gutes Hobby. Kochen. Ja, tatsächlich. Das ist nicht eine Frau, die nur kocht, damit wir satt werden als Familie, sondern die hat Kochbücher, sage ich Ihnen, Kochzeitschriften im Internet, kochen, 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 kochen. Sie kocht sehr gut, sie kocht sehr gerne, sie probiert auch immer wieder was Neues und manchmal, wenn wir Gäste haben, dann kocht sie vor. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, ja, vorkochen. Und sagen wir mal so einen Tag oder zwei Tage vorkochen. Und dann sagt sie, Norbert, willst du mal probieren? Oh. Aber nur einen Löffel. Oder so auf so einer Untertasse. So. Auf so einer Untertasse. Und dann schmeckt das so gut. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht, du musst warten, bis das Fest kommt. Und da freut man sich natürlich, ne? Ich habe ja schon probiert, oder? Ich habe schon probiert, ich habe vorgekostet. Ich habe schon, oh, das war schon so, sowas von gut. Und da freue ich mich doch umso mehr, wenn endlich die Gäste kommen und das ganze Essen serviert wird. Und sehen Sie, das ist vielleicht ein billiges Beispiel, aber das ist so ein Beispiel für das, was Gott dir jetzt schon gegeben hat in seinem Geist. Dieses Vorgekostete, der Vorgeschmack. Spurgeon hat es einmal gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erzählt aber oder gelesen, aber mir gefällt einfach der Satz so gut. Spurgeon sagte, und wäre die Nacht auch noch so finster, es kommt der Morgen. Weißt du, was es heißt, von der Zukunft zu leben, von der Hoffnung sich zu nähren, den Himmel im Voraus zu genießen? Das dürfen wir. Das dürfen wir. Das ist Heils. Gewissheit, Sicherheit, ja? Vorauszahlung, Garantie. Und worin liegt diese Garantie? Sie liegt in dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Versiegelung, denken wir, heute haben wir ja Karfreitag, wir denken an Jesus und der Auszug aus Ägypten. Das Blut, nicht wahr, an den Pfosten der israelitischen Häuser, war ja eine Versiegelung. Das war eine Garantie. Da hat Gott gesagt, wenn ich das Blut sehe, kommt hier keiner um. Da gehe ich vorbei. Ich lese das. 2. Mose 12, 13. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Sehe ich das Blut. Das Blut ist das Zeichen. Sehe ich das Blut, gehe ich an euren Häusern vorbei. Nicht sehe ich, wie ihr euch am Nachmittag benommen habt. Sehe ich auf eure Werke. Sehe ich auf eure Kleidung. Wie sieht der denn aus? Den lasse ich hier. Es gibt nur eine Bedingung. Sehe ich das Blut. Ich habe mir gedacht, das ist so eine göttliche Ermutigung, ja, auch neutestamentlich. Sehe ich das Blut? Vielleicht bist du vergewaltigt worden, vielleicht bist du missbraucht worden, vielleicht bist du drogensüchtig, vielleicht bist du mit deinen Nerven am Ende, vielleicht hast du in deinem Leben das Gefühl, nichts zustande gebracht zu haben. Vielleicht kommst du dir ganz schmutzig und elend vor, vielleicht kommst du aber auch aus einem guten Elternhaus und da sind alle gläubig um dich herum, aber du weißt, ich hab das nicht, egal wie. Und du sagst dir vielleicht, ich bin's nicht wert. Gott schaut nicht daran, ob du es wert bist. Und schaue ich auf deine Würde oder schaue ich darauf, ob du würdig bist oder ob du es wert bist? Nein, das Blut. Sehe ich das Blut, gehörst du mir, bist du versiegelt. Das Buch mit den 7 Siegeln, nicht? Keiner kann es öffnen, keiner kann es anlangen, nur Jesus Christus. Die 144.000 in Offenbarung Kapitel 7 werden versiegelt. Und dann werden sie durch die große Trübsal gebracht, bis Offenbarung Kapitel 14. Und dann sehen wir sie mit dem Lamm schon im Voraus sozusagen auf dem Berg Zion stehen. Und keiner von ihnen ist zu Schande gekommen, zum Tode gekommen in der Zeit der Trübsalszeit. Sie sind alle bewahrt geblieben. Warum? Sie trugen das Siegel Gottes an ihren Stirn. Die Versiegelung und das Unterpfand garantiert uns eine sichere Ankunft. Weiter, Epheser Kapitel 1. Vers 19 bis 21, Sicherheit durch reservierte Plätze. Also wir wissen ja, der Jesus ist für uns gestorben und er ist auferstanden aus den Toten. Und Dann heißt es ab Vers 20, und der Vater hat ihn auferweckt, indem er ihn aus den Toten auferweckte, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern und so weiter. Ja, also das ist, wo es mir geht. Jesus ist gen Himmel gefahren und er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und das ist eine wunderbare Wahrheit und Tatsache, aber der Paulus greift später, ein Kapitel später, greift er dieses Thema nochmal auf und dann sagt er, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Und dann heißt es am Schluss, dies Fettgedruckte, und er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Also, das nenne ich reservierte Plätze. Der Sohn Gottes ist in den Himmel zurückgekehrt und hat sich zu Rechten Gottes des Vaters gesetzt, um unsere Plätze zu reservieren, damit wir einmal da sind, wo er ist, zu Rechten Gottes des Vaters. Reservierte Plätze. Und ich sage Ihnen, da sind noch viele Plätze frei. Gott sei Dank. Einmal wird der letzte Platz besetzt sein und dann kommt die Entrückung. So glauben wir es aufgrund von Römer Kapitel 11. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist in den Leib Christi, wenn der letzte freie Platz besetzt ist, dann ändert sich etwas in unserer Heilszeit. Dann wird die Gemeinde von der Erde genommen und Gott greift den Faden Israels wieder auf. Dadurch, dass Jesus schon im Himmel ist, ist in ihm und durch ihn für alle, die an ihn glauben, der Platz in seiner Person schon reserviert. Die Schweizer Bahn, die hat kürzlich, das ist schon länger her, mit dem Slogan geworben, den Sitzplatz auf sicher haben. Sie können ihren Sitzplatz vor Fahrtantritt reservieren. Schön, ne? Eine tolle Sache. Ich kann vor Fahrtantritt meinen Sitzplatz schon reservieren. Das kann man auch geistlich übertragen. Ich kann nämlich jetzt schon mich für Jesus entscheiden, an ihn glauben. Und da ist, bevor ich erdrückt werde oder bevor ich sterbe oder auferweckt werde, ist mein Platz schon reserviert. Ich mache das immer wieder. Das war noch letzten Sonntag. Da musste ich nach Bern. Da haben wir eine kleine Zweiggemeinde. Und da sollte ich den Gottesdienst halten. Und dann bin ich mit dem Zug gefahren. Und da sieht man das immer wieder, dass im Zug, in den Abteilen, da sind Plätze reserviert für Leute, die sind noch gar nicht da. Die steigen erst 2, 3, 4 Stationen später zu. Aber wenn die kommen, wenn die einsteigen, da ist ihr Platz frei. Reserviert. Jesus ist unsere Reservierung. In ihm haben wir einen Sitzplatz im Himmel sicher. Und wie geht das? Am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, damals in Israel, da tat der Hohepriester in das Allerheiligste. Nicht? Gab er den Vorhof, dann die Stiftshütte oder nachher den Tempel, das Heiligtum und dann das Allerheiligtum. Und im Allerheiligtum, da stand die Bundeslade mit den Cherubim und die Schechina und das repräsentierte die direkte Gegenwart Gottes. Und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester in dieses Allerheiligste hinein, aber es heißt ausdrücklich in der Bibel, nicht ohne Blut. Wäre der ohne Blut in dieses Heiligtum hineingegangen, schon beim Öffnen des Vorhangs, wäre der gestorben. So kann man nicht in die Gegenwart Gottes treten. Aber dadurch, dass er das Blut der Versöhnung hatte, eines Lammes, konnte er damit in das Allerheiligste treten, in die direkte Gegenwart Gottes, und er konnte für das ganze Volk Sühnung erwirken. Nun heißt es aber im Hebräerbrief, dass unser Herr Jesus Christus mit seinem eigenen Blut in den Himmel hineingegangen ist. Das Blut für den Hohepriester war sozusagen seine Eintrittskarte, Sie verstehen, ja? Das war seine Eintrittskarte. Wenn er dieses Blut, diese Eintrittskarte nicht gehabt hätte, wäre er da nie hineingekommen. Und Jesus ist mit seinem eigenen Blut in den Himmel hineingegangen, in das Allerheiligste zu Gott, nicht als Eintrittskarte für sich selbst. Das hat er nicht nötig gehabt. Er ist der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat. Aber für wen? für uns. Das Blut Jesu Christi ist deine und meine Eintrittskarte in den Himmel. Ich habe mir heute Morgen ganz bewusst einfach mal Zeit genommen und mir die Passion mal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wenn man das überlegt, was Jesus da getan hat, sein Blut gegeben, sein Leben ohne Sünde gelebt, ständig im Gehorsam Gottes Wunder getan, immer nur geliebt. Dann im Garten Gethsemane, er hat Blut geschwitzt. Und dann wird er verraten, er wird gefangen genommen, er wird gefoltert, er wird ans Kreuz geschlagen. Und er ruft das größte Wort der Weltgeschichte. Es ist vollbracht. Sein Blut ist unsere Erlösung. Und darum konnte er schon am Kreuz, konnte er schon sagen, dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Oder er konnte sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Gut, ja womit denn, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Sie glauben doch nicht, dass der Jesus da oben Häuser baut. Was ist denn die Bereitung der Stätte für alle, die an ihn glauben? Das ist doch sein Blut, die Erlösung, die vollbrachte Erlösung. Vater, ich präsentiere dir mein Blut für alle, die daran glauben. Die haben hier Eintrittskarte, freien Zutritt. Und der Vater sagt, ja genau, das ist es ja, was ich gewollt habe. Das haben wir nicht verdient. Also wir haben eine Fahrkarte in dem Blute Jesu Christi. Aber da ist die Frage natürlich schon, die wir uns heute Morgen an diesem Karfreitag stellen müssen. Ist dein Platz schon reserviert? Freie Plätze gibt es noch. Aber ob es dein Platz ist, das weißt du vielleicht noch gar nicht, weil du diese Eintrittskarte noch nicht hast. Ist dein Platz schon reserviert? Denn ohne Eintrittskarte musst du dir nicht einbilden, da hineinzukommen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen an einen öffentlichen Ort, in einen großen Park oder sowas und Sie benötigen eine Eintrittskarte und Sie haben keine. Glauben Sie, dass Sie reinkommen? Denke nicht. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Der Jonathan Malgo und ich, wir waren unterwegs vor einigen Jahren in Ungarn und wir hatten in Ungarn verschiedene Dienste und dann mussten wir aber von Ungarn nach diesen Diensten weiter nach Rumänien fahren, weil da hatten wir auch noch Dienste und da war auch noch so eine Fernsehsendung und war das alles so davon abhängig, dass wir auch pünktlich waren. Die Dienste in Ungarn gingen zu Ende und es war schönes Wetter, war Sommer, sehr heiß und dann sind wir gleich ins Auto, um rechtzeitig da in Rumänien zu sein und wir fuhren dann auf die Autobahn, wie gesagt, tolles Wetter und gut durchgekommen durch den Verkehr, alles, Paletti hier mit Zeit und so, alles voll im Griff und wir kommen so immer näher zur rumänischen Grenze und da sagt mir der Jonathan, du Norbert, gib mir schon mal deinen Pass, weil jetzt noch 3 Kilometer oder so, damit wir den zeigen können und die uns dann gleich da eben freie Bahn machen. Und ich sage, ja wunderbar, ich überall mit. Mensch, ich sag Jonathan, ich habe meinen Pass in Ungarn im Zimmer liegen lassen. Aber ich sage, pass auf, weißt du was, wir versuchen das einfach. Wir fahren da jetzt einfach hin, ich erkläre denen da irgendwas und ich zeige denen meinen Führerschein. Das ist ja auch ein Dokument. Ja, meinst du, das können wir versuchen? Wir versuchen das einfach. Und wir kommen an die rumänische Grenze und der versucht natürlich, ich hab auch noch gedacht, ja vielleicht winken die uns ja auch so durch. Aber nichts da, in Rumänien nicht. Ja? Hält an. Bitte Pass zeigen. Oh, ich sage, ich habe ich leider vergessen in Ungarn. Aber wissen Sie was? Ich zeige Ihnen meinen Führerschein. Der ist auch, können Sie eingeben, steht alle meine Daten drauf und so. Und außerdem, wir tun so viel Gutes hier in Rumänien. Ja? Wir verkündigen hier das Wort, wir helfen auch hier und da mal sozial und so weiter und so fort. Und wir wissen auch jetzt, wir sind jetzt unterwegs, wir verkündigen das Wort. Ich komme gar nicht zum Ausreden. Sie können gleich wieder drehen. Zurück. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Ja, jetzt rufen wir unsere Mitarbeiter an in Rumänien, vielleicht können die uns helfen, die haben Beziehungen und so. Und dann, glaube ich, war Benjamin Rudolf am Telefon. Und er sagt dann, ja, wir kennen da jemand, das ist so ein Oberzöllner. Und wir fragen mal, vielleicht kann der was deichseln. Dann haben die den angerufen und hat gesagt, ja, mal gucken, ich rufe euch ein paar Minuten zurück. Ungefähr nach 20 Minuten rief der zurück und er sagte der, nee Leute, also das ist nichts zu machen. Im Gegenteil. Alle rumänischen Grenzübergänge wissen schon, dass ein Herr Norbert Lied über Internet ging das alles so schnell. Ja. Das ist ein Ding, gell? Und dann haben uns, Gott sei Dank, Freunde aus Ungarn, die haben dann meinen Pass abholen können da aus dem Zimmer und uns entgegengebracht. Wir sind denen entgegengefahren. Ich konnte den Pass entgegennehmen. Wir waren noch rechtzeitig. Wir kamen wieder zur Grenze. Ich zeige meinen Pass und der Kölner Zöllner macht, bitteschön. Das werde ich nie vergessen. ohne Eintrittskarte. Da kannst du machen, was ich bin ja so gut und ich bin ja so lieb und ich habe ja immer auch und so weiter und so fort. Nein! Ohne das Blut Jesu Christi kommen wir nicht an. Eine überragende Sicherheit. Philipper 1,6. Ich hatte Ihnen gesagt, immer wenn Paulus den Tag Jesu Christi nennt, dann meint er die Entrückung, die Wiederkunft Jesu nur für seine Gemeinde. Wenn er sagt, Tag des Herrn, dann ist ein anderer Tag gemeint. Der war im Alten Testament auch schon bekannt. Philipper 1,6, indem ich eben darin guter Zuversicht bin, also andere Besetzungen sagen auch, ganz sicher, vollkommen überzeugt, gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, er es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ist das nicht herrlich? Garantiebestätigung. Ich bin ganz gewiss. Ich gebe euch die Garantie. Zuversicht. Ich denke, Sie gehen mit mir eins, wenn ich Ihnen sage, wenn man Zuversicht hat im Blick auf die Ewigkeit, dann geht man doch ganz anders durch das Leben, oder nicht? Da kann man leiden, da kann man Schmerzen haben, da kann man todkrank sein, jawohl. Aber man hat doch eine ganz andere Zuversicht, eine Hoffnung. Und das vermittelt uns die Bibel. Gott will, dass seine Gemeinde das weiß, die durch das Blut Jesu Christi erkauft ist. Und da sagt Paulus, ich bin völlig gewiss, ich bin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird das auch vollenden. Und jetzt fragen wir uns, wie hat er denn das Werk angefangen? Gibt es darauf eine Antwort? Ich glaube ja. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und jetzt schreibt der Apostel Paulus und sagt, ich bin guter Zuversicht darin, dass der, der in euch das Werk dieser Gnade angefangen hat, nur durch Gnade, er wird es auch nur durch Gnade zu Ende bringen. Wir müssen dann offenbar werden am Preisrichterstuhl Christi. Das ist ein anderes Thema. Das werden wir vielleicht noch behandeln. Aber ans Ziel bringt uns Gott. Ganz sicher. Weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier. Als meine Frau und ich, wir waren ganz junggläubig. Ganz junggläubig. Da sind wir vielleicht 3 Monate, 4 Monate waren wir gläubig. Oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Richtig frisch. Wir kannten die Bibel noch gar nicht so richtig und so. Dann wurden wir eingeladen auf eine Heiligungskonferenz und es ging da ziemlich charismatisch zu und her. Und da ging es dann auch um die Wiederkunft Jesu und um Entrückung und so. Und dann konnte man Fragen stellen und dann hatte ich auch eine Frage als ganz junger Mann da. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist das denn? Wir sind jung verheiratet, hier meine Frau und ich. Und da muss man sich ja auch erst aneinander gewöhnen. Ne? Was ist, wenn die jetzt einen roten Teppich will, ich will einen grünen Teppich oder so. Und da gibt es ja Missverständnisse und ja, so ein bisschen Dickköpfigkeit und so. Das ist ja auch mal noch manchmal da. Nicht bei mir, aber bei meiner Frau. Und umgekehrt. Meine Frau ist eine ganz Liebe, da können Sie die Töchter fragen. Ich sag mal, ich streite mich mit meiner Frau. Und da findet plötzlich die Entrückung statt. Was ist denn dann mit mir, mit uns? Und dann sagt er, ja, ganz klar, dann bleibst du hier. Also da war schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Zum Glück hatten wir einen guten Jugendleiter und auch einen sehr guten Pastor in unserer Gemeinde und der hat uns dann etwas anderes belehrt. Ja? Das Werk, Anfang und Ende, ist einfach Gnade. Unsere Werke zwischendurch spielen natürlich eine Rolle, die den Glauben beweisen und die auch wichtig sind für die Ewigkeit. Aber verloren gehen lässt Gott seine Kinder nie mehr. Verloren gehen lässt er sie nicht. Die Sicherheit unseres Zuhauses. Philipper 3, 20 bis 21. Denn unser Bürgertum, oder man übersetzt auch Bürgerrecht, ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ist das nicht herrlich? Er, der sich alles unterwerfen kann, der sagt, wo wir zu Hause sind. Das haben wir gestern so schön gehört von Elia. Dein Bürgerrecht ist im Himmel, jetzt schon. Ich bin so froh und stolz, dass ich einen Schweizer Pass habe. Das schon 1000 Mal gesagt, ne? Bürgerrecht hier. Bin sozial aufgefangen. Ist übrigens interessant, sozial aufgefangen. Bürgerrecht heißt auch Gemeinwesen. Ich bin dem Griechischen nicht mächtig, aber ich habe da nachgeschlagen und da habe ich nachgelesen, Bürgertum bzw. Bürgerrecht heißt im Griechischen Politeuma. Politeuma. Das ist bürgerliche Körperschaft, Staatsverfassung, Staatsverwaltung, Gemeinwesen und unser deutsches Wort Politik kommt von diesem Wort Politeuma, Bürgerrecht. Das heißt, deine Politik, dein Gemeinwesen, dein Zuhause, wo du hingehörst, wo du eingebunden bist, das ist jetzt schon, steht das fest, in der Ewigkeit. Das ist doch herrlich. Kolosser 1, Vers 5. Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist oder aufbewahrt oder beigelegt in den Himmel. Das ist dein Pass. Da steht drin, wo du hingehörst. Dein Bürgerrecht, dein Bürgertum. Und darum, das ist für mich übrigens ein Grund, immer wieder auch festzustellen und zu sagen, Mensch Norbert, kümmere dich nicht so viel um die Politik dieser Welt. Das geht sowieso den Bach ab. Mit und ohne dich. Wir ordnen uns ein, wir beten für die Politik oder für die, die Politik machen, wollen, möchten, könnten, wenn sie wollten. Aber hier geht alles bergab. Da regen sich die Leute auf wegen den Migranten und so. Ja, gut, gut, gut. Ja, der Herr hat sie reingelassen. Er hat damit ein Ziel. Wir als Christen, unsere Politik ist im Himmel. Wir verkündigen das Evangelium. Nur mit dem Evangelium verändern wir was hier auf dieser Erde. Sonst mit nichts. Damit will ich nicht sagen, dass ein Christ nicht Politiker sein darf. Also bitte, ja, dass man mir das nicht vorwirft. Wenn einer da eine Aufgabe sieht und das den Herrn und die Bibel vertritt, wunderbar. Aber es kommt nicht viel bei rum. Mehr, wenn wir das Evangelium Jesu Christi verkündigen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber bei Gott gibt es keine doppelte Staatsangehörigkeit. Das müssen wir wissen. Das gibt es auf dieser Erde schon. Unsere Töchter, die haben drei Staatsangehörigkeiten. Die sind in Südamerika geboren, in verschiedenen Ländern, sind Südamerikaner. Dann durch ihre Ehemänner zum Teil dann Schweizer geworden, sind sie Schweizer. Und von den Eltern her Deutsche, sind sie auch noch Deutscher. Ja? Man kann zwei, drei Staatsangehörigkeiten haben, hier auf dieser Welt, bei Gott nicht. Entweder du gehörst zum Bürgerrecht im Himmel, dann gilt nur das. Oder hier auf dieser Erde. Darum schreibt der Petrus ergänzend zu Paulus, 1. Petrus 2,11, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind. Hier auf dieser Erde haben wir kein Bürgerrecht. Wir sind wohl noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das ist nur noch Durchgangsreise, Durchgangsstation, Transitland. Wir sind auf dem Weg nach Hause und darum heißt es auch, dass der Paulus sagt, ich möchte lieber ausheimisch vom Leib sein, ja, und einheimisch beim Herrn. Daheim sein. Oder wie hat Freddy gestern unseren Josef Müller begrüßt? Dahome. Dahome sein. Sollte bayerisch sein, haben wir nicht verstanden. Naja, gut. Aber es ist schön, nach Hause zu kommen, oder? Es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Bürgerrecht ist im Himmel. Das hat doch alles Jesus vollbracht. Das kann man sich doch nicht verdienen. Das ist doch sein Werk. Und das ist peu à peu immer weiter offenbart worden. Dass uns nicht nur die Sünden vergeben wurden am Kreuz von Golgatha. Natürlich die Grundlage. Aber dann offenbart Gott immer mehr, immer Tieferes, immer Tieferes. Und wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und das wird gehen. In Ewigkeit geht das noch weiter. In Ewigkeit geht das noch weiter. Was Gott uns offenbart in dem Sohn Jesus Christus, in seiner Erlösung für uns. Unheimlich. Wir sind auf der Durchreise. Ich habe hier was, hier gucken Sie mal, das ist der Wimalgo gewesen. Wimalgo war der Gründer unseres Missionswerkes, Holländer. Und der hatte großes Haus, große Familie, großes Haus, klar. 12 Kinder. In Pfäffikon war das noch. Und da hatte er auf seiner Hauswand dieses Schild. Das Holländisch. Op doorreis. Sie verstehen das, nicht? Auf Durchreise. Auf Durchreise. Er war sich dessen immer bewusst. Und er hat es an dem Giebel, das machen lassen von einem Schreiner oder so, und er hat das auf dem Giebel seines Hauses hin machen lassen. Alle sollen wissen, und ich weiß es auch, das ist meine Hoffnung, ich bin hier nur auf der Durchreise. Kennen Sie die Geschichte von dem Wanderer? Er ist da gewandert, ist müde gewesen, viele Kilometer lagen hinter sich und dann war er schlapp und hatte Durst und Hunger und dann sah er da ein Kloster und dann ist er zum Kloster hin, hat angeklopft und dann kommt ein Mönch, macht auf und fragt er ihn, habt ihr eine Übernachtungsstelle für mich? Ich bin so müde und kaputt und so. Selbstverständlich, ich gebe dir ein Zimmer. Und dann führt er ihn da rein und macht ein Zimmer auf da und dann geht er da rein und sagt, da möchte ich gar keine Möbel. Keine Möbel, kein Tisch, kein Bett, nicht mal ein bisschen Stroh da. Strohsack und so weiter. Und er fragt da ganz erstaunt, wo habt ihr denn eure Möbel? Und dann antwortet der Mönch ganz verdutzt, wo hast du denn deine? Und dann sagt er, ja, hören Sie mal, das ist doch was anderes. Ich bin doch auf der Durchreise hier, ich bin doch nur Wanderer. Und dann sagt er, eben, wir auch. Die wollten sich wohl dessen bewusst werden. Ja? Auf der Durchreise. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Sicherheit durch Hoffnung. Und da habe ich ein schönes Bild, das soll Hoffnung vermitteln. Guck mal, ne? Wir haben doch so ein Fenster, so ein Ausguck in die ewige Welt Gottes. Wie Noah dieses Fenster nach oben hatte. Eines Tages setzt sich die Arche hier nieder. Wieder auf trockenes Land, hat er immer wieder, ich denke, jeden Tag hat er rausgeschaut, ja, dass der Himmel wieder blau wurde und die Sonne wieder schien. Du hast Hoffnung. Nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Peter Hane hat einmal gesagt über die Gemeinde, dass die Gemeinde Jesu eine christliche GmbH sei. Eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Schön gesagt, ja? Eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und das hat alles unser Herr gewirkt. Und da sagt auch die Bibel im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 5, wegen der Hoffnung, die euch aufgehoben ist in den Himmel. Das ist noch nicht alles. Gebt noch mehr Sicherheiten. Wie viel Mühe gibt sich Gott, dich zu lieben und dir zu sagen, hör mal, das wartet alles auf dich, wenn du an meinen Sohn glaubst. Aber da sind wir wieder bei der Frage, besitzt du bereits eine Eintrittskarte? Es sind noch Plätze frei. Noch. Ich würde die schnell einlösen. Moody war ein ganz begnadeter Evangelist, hat viele, ich glaube Tausende, zu Jesus Christus geführt. Und er wurde einmal gefragt nach einer Evangelisation, Herr Moody, wie viele haben sich denn heute bekehrt? Und da antwortete Moody und sagte, 3,5 haben sich bekehrt. Und dann sagten die Leute, 3,5? Ach so, sie meinen eben, 3 Erwachsene und ein Kind. Und dann sagt er, nein, umgekehrt. 3 Kinder und ein Erwachsener. Weil die Kinder haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Der Erwachsene, der hat vielleicht schon ein halbes Leben vorbei. Oder 3/4. Oder 2/3. Bekehre dich so schnell als möglich. Wenn du jung bist, bekehre dich. Du hast dein Leben noch vor dir. Ein Leben mit Jesus zu leben und Frucht zu bringen, mit ihm zu leben, eingebunden sein, ist fantastisch. Und wenn du schon älter bist, du hast vielleicht nicht mehr so lange, nutze es noch. Nutze es noch und sag, jetzt will ich aber auch noch rein. Und diese Eintrittskarte im kostbaren Blut Jesu einlösen. Ich habe da noch ein letztes Bild, das ist wahrscheinlich bekannt, von unserem Buch. Das war schön, ich hatte ein schönes Erlebnis letzten Sonntag. Sprach mich ein Ältester an von einer Gemeinde, der die Gemeinde leitet. Wir kamen ins Gespräch, beruflich und so, und hatte mir seinen Werdegang erzählt. Und er hat gesagt, ja, weißt du, Norbert, den habe ich damals mal technischer Zeichner gelernt und dann habe ich später noch Maurer hinzugelernt, 4 Jahre. Und dann habe ich noch ein Studium absolviert als Architekt, 9 Semester. Und dann noch ein zusätzliches Studium. Hat heute einen Bombenjob in einer großen Stadt. Glaube ich Beamter, wenn ich mich nicht irre und so weiter. Und er sagte mir, ja, das war alles schön und gut. Er sagt, aber das Tollste war, als ich mich bekehrt habe. Das stellt alles in den Schatten. Und zwar durch dieses Buch. Wusste ich gar nicht. Ich habe dieses Buch mal von irgendwo bekommen. Ich habe es gelesen, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Und heute ist der Älteste in einer Gemeinde. Er hat sich den Platz noch reservieren lassen. Gott schaut nicht darauf, ob du groß oder klein bist, ob du gut oder schlecht bist. Nur eins zählt, wenn ich das Blut sehe. Und vielleicht ist da jemand oder mehrere, die sagen, jetzt will ich das aber heute tun. Ich will meine Eintrittskarte, ich will den freien Sitzplatz da oben, den will ich aber jetzt für mich reservieren lassen, ja? Du kannst deinen Sitzplatz schon vor Antritt der Reise reservieren lassen. Tun Sie es doch heute. Tun Sie es in einem Gebet. Wenn Sie sich trauen, müssen keine Angst haben, Sie können noch nach vorne kommen, wir beten mit Ihnen. Wir versuchen Ihnen zu helfen. Wir wünschen Ihnen dafür Gottes Segen. Amen.